Ich möchte zunächst noch etwas zur Literatur sagen, und zwar zu dem Thema, was wir gerade hatten, zum Thema Leid. Gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von guten und sehr guten Büchern. Ich möchte vor allen Dingen hier, was nicht überraschen wird, auf C.S. Lewis verweisen. Von dem gibt es zwei Bücher dazu. Das eine heißt Über den Schmerz auf Deutsch. Das ist mehr so die intellektuelle Seite, also wo er versucht, die Frage anzugehen, wie ist es möglich, dass wenn Gott gütig und allmächtig ist, die Menschen nicht vollkommen glücklich sind. Das ist ein intellektuelles Buch, was auch viel, auch sogar von Philosophen diskutiert wird. Und dann gibt es noch ein Buch von ihm, ein schmaleres, was er geschrieben hat, unmittelbar nach dem Tode seiner Frau, die an Krebs ja nach 3 Jahren Ehe verstorben ist. Dieses Buch heißt Über die Trauer. Es ist im ersten Teil sehr stark intellektuell mit den Fragestellungen, hat aber eben auch einen persönlichen Bezug und ist im zweiten Teil nicht nur intellektuell, das andere ist durchgehend intellektuell über den Schmerz, über die Trauer ist also auch ein Teil sehr existenziell, wie er aus dieser Krise rausgekommen ist. Und dieses zweite Buch von C.S. Lewis über die Trauer findet sich auch am Büchertisch. Dann möchte ich zu meinen Büchern noch was sagen. Gestern ist das Buch da ausgegangen. Ich habe so ein Buch zusammengestellt mit Worten von C.S. Lewis. Also ich habe sozusagen 30 Fragen so ungefähr gestellt und Lewis war so freundlich, die in seinen Werken zu beantworten. Und das gibt es als das Buch Nach der Wahrheit Fragen, Antworten von C.S. Lewis. Und gestern Abend habe ich nochmal einen Stoß dahingelegt, den man kaufen kann. Allerdings ist es so, dass ich heute schon während des Mittagessens abreise und werde dann also alle Restexemplare mitnehmen. Wer also noch davon etwas haben möchte, es war gestern Abend ausgegangen, der müsste das sozusagen auf dem Weg zum Essen da vorbeigehen. Das gleiche gilt für auch die kleine Schrift mit dem Thema von heute Morgen, ist Jesus auferstanden, ein Historiker zur Auferstehung von Jesus Christus. Da gibt es so eine kleine Broschüre von mir dazu. Und die liegt auch unten, die ist letztes Jahr erneuert worden. Da werde ich auch die Restexemplare mitnehmen. Es gibt noch das Buch Jesus für Skeptiker von mir da. Das habe aber ich nicht mitgebracht, also das bleibt auch noch länger da. Das kann man auch noch heute Nachmittag oder morgen kaufen. Aber nach der Wahrheit fragen und ist Jesus auferstanden, da würde ich die Restexemplare während des Mittagessens mitnehmen. Wer da noch was haben möchte, müsste da vorher hingehen. Als letztes, die DVD Faszination Universum ist auch nicht mehr erhältlich. Man kann die, also hier auf dem Büchertisch, man kann die bei Amazon bestellen. Man kann die auf einer eigenen Homepage bestellen. Wir haben eine eigene Homepage für diese DVD, die heißt faszination-universum.org. Und da gibt es einen super schönen Trailer über das Universum und unsere DVD. Und es gibt auch die Bestellmöglichkeit. Man kann das auch beim Institut bestellen, wo auch immer. Also wer daran Interesse hat. Und dann möchte ich schon auf mein Thema überleiten, indem ich also auf ein Buch verweise, was meiner Meinung nach das Beste ist in unserem Zusammenhang und was erfreulicherweise auch auf dem Büchertisch liegt, von Lee Strobel, Der Fall Jesus. Wie heißt es, ein Journalist auf der Suche nach der Wahrheit, da werden also die führenden Wissenschaftler in den USA interviewt zu Vorfragen, wie glaubwürdig sind die Überlieferungen, wie alt sind die Überlieferungen, wie viele Texte haben wir, wie ist es zum Kanon gekommen, ist der Kanon willkürlich oder wie ist das zu sehen. Also die ganzen Vorfragen werden verhandelt, es werden Fragen verhandelt über den Tod von Jesus, wie sicher ist das, über die Frage der Auferstehung und so alles mit Experten, die teilweise auch im deutschsprachigen Raum anerkannt sind. Vielfach ist es natürlich so, dass man die im deutschsprachigen Raum nicht so kennt, wenn man mit der englischen Literatur nicht so vertraut ist. Also das ist ein ganz ausgezeichnetes Buch. Und ist auch deshalb leicht lesbar, weil es ja in Interviewform ist. Es sind zwar jetzt, die Interviews werden also referiert und teilweise wörtlich wiedergegeben. Das enthält also wirklich sehr viele, nahezu alle Fragen, die Sie in diesem Zusammenhang von der Thematik heute Morgen wissen müssen, wenn Sie sich mit dem Thema näher beschäftigen wollen. Dann kommen wir jetzt zu dem, also die Auferstehung von Jesus Christus, was ein Historiker dazu sagt. Ich habe ja schon bei meiner Vorstellung gesagt, worin das besondere Interesse für mich an dieser Thematik liegt. Letztlich bin ich durch diese Frage dazu gekommen, mich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen, weil ich eben einen Schulfreund hatte, der davon sprach, Jesus sei von den Toten auferstanden. Und es war mir klar, das ist ja auch ein historischer Anspruch. Und bei allen Geschichten weiß man, die man hört oder sieht oder liest, die sind entweder wahr oder falsch. Und das hat mich interessiert und ich selber habe wahrscheinlich nicht nur aus diesem Grund, aber immerhin, ich habe alte Geschichte studiert, bin also Althistoriker, habe in München promoviert und weiß also, wie Historiker arbeiten. Ich habe sogar, das sage ich erstmal, um mal was Positives über mich zu sagen. Bei dem berühmtesten Althistoriker, ich habe vor kurzem in Regensburg einen Vortrag gehalten, hat mich eine Professorin für Archäologie vorgestellt. Die hat gesagt, der Herr Dr. Spies hat bei dem berühmtesten Althistoriker des 20. Jahrhunderts promoviert. Dem möchte ich weiter nichts hinzufügen. Ich möchte damit, das ist das, was ich studiert habe. Also von daher kenne ich mich aus, wie Althistoriker mit Sachen umgehen. Ich habe da promoviert und eben noch bei dem, der als der Beste des 20. Jahrhunderts gilt. Das ist nicht schlecht, finde ich, für die Einführung. Ja. Jetzt ist es so, jetzt könnte man sagen, gut, es ist ein Privathobby, ihn hat das interessiert. Aber man muss ja auch sagen, wenn man das Neue Testament sich ansieht, stellt man fest, dass die Frage der Auferstehung von einer ganz fundamentalen Bedeutung ist. Das ist also nicht nur mein persönliches Hobby, dass ich selber die Frage der Auferstehung für wichtig finde und mich damit beschäftigt habe, sondern das ist auch grundlegend für christlichen Glauben und christlichen Hoffnung. Und ich möchte Ihnen jetzt heute Morgen auch da sagen, was ich im Laufe der Jahre als Historiker über diese Thematik herausgefunden habe. Wobei eins möchte ich Wert darauf legen, dass ich darüber spreche als Historiker, nicht als Philosoph, Theologe, Naturwissenschaftler, ich spreche darüber als Historiker. Zunächst mal die Bedeutung, grundlegend für den christlichen Glauben, es gibt einen ganz berühmten Satz von Paulus in 1. Korinther 15, Vers 14, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist euer Glaube eine Illusion, dann seid ihr noch in euren Sünden. Also da sagt er, zentral für den christlichen Glauben ist die Auferstehung. Sonst ist es eine Illusion. Und ihr seid noch in euren Sünden. Sündenvergebung ist ein ganz wichtiger Punkt in der christlichen Lehre. Auch das gilt alles nicht. Hängt alles zusammen mit der Auferstehung. Oder im 1. Petrusbrief zur Frage der christlichen Hoffnung. Im 1. Petrusbrief heißt Kapitel 1, Vers 3, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus. Also wie Paulus von der Grundlage des christlichen Glaubens in 1. Korinther 15 spricht, so spricht der Petrusbrief im 1. Petrus 1 von der Grundlage der christlichen Hoffnung und beide beziehen sich auf ein Ereignis in der Geschichte, auf die Auferstehung von Jesus von den Toten. Das heißt, das ist nicht nur sozusagen ein privates Hobby von mir, sondern das ist eine ganz elementar wichtige Frage. Und das, ich möchte Ihnen darstellen, was können Historiker dazu sagen. Und das war auch zu allen Zeiten für die Christen eine elementare Frage. Es sind nicht nur diese Stellen aus dem Neuen Testament, sondern das eines der ältesten Glaubensbekenntnisse, was in vielen Gemeinden ja heute noch gesprochen wird, enthält ja drei Namen. Also den Namen Jesus, den Namen Maria und den Namen Pontius Pilatus. Und jetzt kann man sagen, christliches Glaubensbekenntnis, dass Jesus Maria vorkommt, das ist schon recht. Was macht der Pontius Pilatus im christlichen Glaubensbekenntnis? Da heißt es, gelitten, gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Damit wollten diejenigen, die dieses Glaubensbekenntnis aufgesetzt haben, sagen, das, was hier in diesem Abschnitt des Glaubensbekenntnisses über Jesus ausgesagt wird, das hat nicht irgendwo, irgendwann, irgendwie stattgefunden, sondern unter Pontius Pilatus. Und Pontius Pilatus ist eine Figur, die wir auch sonst aus der römischen Geschichte kennen. Er war in den Jahren 26 bis 36 nach Christi Geburt Statthalter, wie man das oft übersetzt, in Judäa. Also in diesen Jahren muss er stattgefunden haben, was wir jetzt hier im Neuen Testament über Jesus hören. Zwischen 26 und 36 nach Christi Geburt. Also nicht irgendwann, irgendwo, sondern die Geschichte Jesu ist lokalisierbar und datierbar. Wir sprechen über ganz konkrete Zeiten. Was ist nun von einem Historiker zu erwarten? Ich habe gesagt, ich bin kein Theologe, ich bin kein Philosoph, kein Naturwissenschaftler. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die das verdeutlicht, worauf es eigentlich ankommt für einen Historiker. Und zwar vor vielen Jahren war ich mal bei einer Podiumsdiskussion mit einem Physikprofessor. Und da wurde er gefragt, was sagen Sie als Physiker über die Wunder im Neuen Testament? Und dann hat er gesagt, in der Physik geht es darum, dass wir Wiederholbarkeit herstellen, Prognosefähigkeit. Wir wollen etwas reproduzieren. Bei Wunder geht es ja darum, dass etwas Einmaliges, Außergewöhnliches berichtet wird. Was soll dazu ein Physiker schon sagen? Er hat es ja gerade nicht mit dem Einmaligen, Außergewöhnlichen zu tun. Er will ja gerade versuchen, das andere herauszufinden, was nicht, was das Gewöhnliche ist, das Regelmäßige, um Gesetzmäßigkeiten daran zu erkennen. Und er hat dann gesagt, wenn Sie wissen wollen, ob ein Wunder im Neuen Testament stattgefunden hat, dürfen Sie keinen Physiker fragen. Was kann der Ihnen schon sagen? Sondern Sie müssen dann einen Historiker fragen. Das hat er sicher gesagt, weil ich da saß. Außerdem natürlich auch, weil es stimmt. Und er hat eine sehr gute Begründung gegeben. Die ist der Schlüssel überhaupt für alles, was ich jetzt sage. Dieser Physikprofessor hat gesagt, weil der Historiker, der kann Ihnen sagen, ob die Zeugen, die das Wunder überliefert haben, glaubwürdig sind. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist das, was man sich sozusagen über die historische Arbeit merken muss. Historiker führen Indizienprozesse. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, das, was wir in unseren Büchern wiederfinden, also wir reproduzieren nichts als Historiker, sondern wir rekonstruieren. Wir rekonstruieren vergangene Ereignisse aufgrund von Indizien. Das, was man in Geschichtsbüchern vorfindet, das sind eben Rekonstruktionen vergangener Ereignisse. Und jetzt ist es so mit den Indizienprozessen, deshalb sind die Historiker verwandt mit den Juristen. Das meinen die Juristen auch. Juristen führen Indizienprozesse. Und dann ist schon was ganz Interessantes, dass nämlich Indizien immer bewertet werden müssen. Indizien muss man bewerten. Und dass Menschen die gleichen Indizien unterschiedlich bewerten. Bei Juristen ist das manchmal verblüffend. Da gibt es manchmal einen Prozess, der wird aus Verfahrensgründen, also nicht mal irgendwie, weil was Neues aufgedeckt worden ist, sondern irgendein findiger Anwalt hat einen Verfahrensfehler festgestellt. Das müssen alles nochmal gemacht werden. Und das wird oftmals vor einem anderen Gericht gemacht, vielleicht von der höheren Instanz. Und dann kann es sein, obwohl kein einziges neues Indiz dazugekommen ist, dass andere Richter zum gegenteiligen Urteil kommen als die Richter davor. Das bedeutet, sie haben die Indizien anders bewertet. Indizienbewertung hängt natürlich auch damit zusammen, was ein Richter für eine Lebenserfahrung hat, was er für eine Berufserfahrung hat und auch in manchen Fällen, was er für eine weltanschauliche Voraussetzung hat. Das fließt alles mit bei Indizienprozessen. Und es handelt sich im Leben eben generell um Indizienprozesse. Und das gilt natürlich für unser Thema auch in besonderer Weise. Wenn man also jetzt sagt, wie es im Neuen Testament steht, die Auferstehung von Jesus war ein Handeln Gottes, dann ist klar, dass es wahrscheinlich schwer wird, das Handeln Gottes mit unseren Methoden in der Geschichte nachzuvollziehen. Aber, ich möchte nochmal Josef Ratzinger zitieren in seinem neuesten Buch, dieses Handeln Gottes hat Spuren in der Geschichte hinterlassen. Und genau darum geht es. Historiker können sich über die Fußspuren dieses Ereignisses äußern. Das ist das, was als Indiz, es gibt Indizien für die Auferstehung und damit befassen sich Historiker. Also wir haben es mit Indizien zu tun und dann müssen wir uns überlegen, wie wollen wir diese Indizien bewerten. Manchmal sind Leute beunruhigt, dass sie sagen, dass Indizien unterschiedlich bewertet werden, auch neutestamentliche Indizien, und denken damit, dass alle Bewertungen falsch sind. Aber davon, dass es verschiedene Bewertungen gibt, heißt es ja nicht, dass alle falsch sind. Vielleicht heißt es, dass eine richtig ist und die anderen sind falsch. Ich habe schon Vorträge gehalten, wo Leute mir gesagt haben, das, was Sie sagen, glauben nicht mal die Theologen. Dazu kann ich nur sagen, erstens, die Theologen gibt es gar nicht, sondern es gibt verschiedene Theologen. Ich gebe zu, dass es sehr viele Theologen gibt, die jetzt nicht ganz so positiv die Auferstehung historisch sehen wie ich, aber es sind auch keine Historiker, es sind eben Theologen. Aber es gibt auch Theologen, die das genauso sehen wie ich. Und bei den Historikern ist es auch ein Unterschied. Es gibt Historiker, die das genauso sehen wie ich und es gibt welche, die sehen es nicht so wie ich. Das finde ich aber nicht beunruhigend. Das gehört dazu. Menschen bewerten Indizien unterschiedlich. Davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Sondern man muss dazu kommen, sich zu überlegen, was ist meine Bewertung der Indizien? Was überzeugt mich? Und man muss auch darüber klar sein, unabhängig von dem, wie ich die Indizien bewerte, hat die Auferstehung entweder stattgefunden oder nicht. Das hängt nicht an meiner Bewertung, ob die Auferstehung stattgefunden hat. Das hängt an meiner Bewertung, was ich für Konsequenzen aus dem ziehe, was mir also im Neuen Testament entgegenkommt. Also das ist zunächst mal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns darüber klar sind, dass sozusagen wirklich die Grundlage von allem, was ich sage, Historiker führen einen Indizienprozess. Es wird ja oft die Frage des Beweises angesprochen, das ist uns ja auch schon in diesen Tagen begegnet. Historiker würden nie von Beweisen sprechen, sondern Historiker führen als ein Indizienprozess, der führt zu Wahrscheinlichkeiten. Sie sagen, es ist hochwahrscheinlich, dass es so und so war. Das gilt aber sonst im Leben. Es gibt überhaupt keine Wissenschaftler und Physiker auch nicht mehr, die von Beweisen sprechen. Von Beweisen spricht man nur noch in der Mathematik, aber auch dann nur, wenn man zugegeben hat, man muss vorher Axiome setzen. Die sind unbewiesen. Die Axiome müssen gesetzt werden. Und dann, aufgrund gesetzter Axiome, kann man mit Beweisen weiter fortfahren. Und die müssen alle anerkennen, wenn alle die Axiome anerkennen. Also da soll man nicht so viel sich versprechen, dass man sagt, ja, aber jetzt als Historiker können Sie die Auferstehung beweisen. Das kann ich natürlich nicht, aber ich kann sagen, welche Indizien es dafür gibt, wie Hinweise. Liebe, wie jeder weiß, kann man auch nicht beweisen. Also wer einem anderen die Liebe beweisen will, da muss man ja vielleicht befürchten, es ist ein Erbschleicher. Also was will der beweisen? Worin sollte der Beweis bestehen? Man müsste vorher sagen, das würde ich als Beweis anerkennen. Nur dann ist es interessant. Trotzdem wissen wir, dass es Leute gibt, die uns lieben und dafür gibt es Hinweise. Aber was heißt Beweis? Also das muss man sich im Klaren sein. Wir sprechen hier von Indizienprozessen. Und das gilt nicht nur für Historiker und Juristen, das gilt eigentlich für alle Berufsgruppen. Ich habe eben den Scherz von Tucholsky schon gebraucht über die Mediziner. Die führen auch einen Indizienprozess. Es kommt ein Mensch zu einem Arzt, sagt, diese Symptome habe ich. Jetzt überlegt der Arzt, was könnte das sein? Und wenn dann dem Patienten die Diagnose nicht gefällt, geht er zum nächsten Arzt und sagt, das war, erzählt dem nächsten Arzt wieder, was er hat. Und wenn er Glück hat, hat er eine bessere Diagnose. Wobei richtig Glück wäre natürlich, wenn er die richtige hätte, nicht nur die bessere. Aber das ist jetzt erstmal etwas, was wir auch feststellen, dass wir mit den gleichen Symptomen zu zwei verschiedenen Ärzten gehen, die kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also das hängt an Bewertung. Das heißt nicht, dass beides falsch ist. Eine der beiden kann richtig sein. Also nicht, dass man sagt, das sagen übrigens auch viele, da sind sich die Theologen gar nicht einig, also stimmt gar nichts. Das ist ein Fehlschluss, das ist ein logischer Fehlschluss. Nur, dass Leute etwas verschieden auslegen, heißt dann nicht, dass alle Auslegungen falsch sind. Es kann sein, dass die ein oder andere der Wahrheit näher kommt, vielleicht trifft sogar eine die Auslegung komplett, wie es wirklich gewesen ist. Also man darf sich nicht erschrecken lassen, dass es unterschiedliche Auslegungen gibt, auch nicht, wenn es eben Theologen gibt, die etwas verschieden auslegen oder Historiker oder andere. Wir kommen nicht umhin, sozusagen ein eigenes Urteil abzugeben. Wenn Historiker sich mit Jesus beschäftigen, Historiker sind immer wieder auch an Zahlen interessiert, das heißt überlegen, wann hat er gelebt, was hat er gemacht, warum ist es von heute für heute von uns von Bedeutung, uns mit ihm zu beschäftigen. Die Lebensdaten von Jesus sind nicht so einfach zu erheben. Das wäre eine eigene Diskussion, die ich auch jetzt hier nicht führen möchte heute Morgen. Es ist so, ziemlich sicher ist Christus vor Christi Geburt geboren. Das muss uns jetzt nicht beunruhigen, dass also Christus vor Christi Geburt geboren ist. Das hängt einfach damit zusammen, die Zählung, die wir haben, stammt aus dem 6. Jahrhundert, natürlich eine menschliche Zählung. Da hat einer auch mit verschiedenen Indizien versucht zu rekonstruieren, was könnte das Geburtsjahr von Jesus gewesen sein und hat damit also eine Zählung gestartet, die dann später auch allgemeingut geworden ist. Allerdings kann diese Zählung nicht stimmen. Also es werden im Zusammenhang mit der Geburt von Jesus drei Dinge berichtet im Neuen Testament. Und wenn man die zusammenbringen will, was ja vielleicht alle wollen, aber wenn man sich damit beschäftigt, kommt man dazu, dass das Jahr eins vor oder eins nach ziemlich sicher nicht stimmt. Also es beginnt damit, dass Herodes gelebt haben muss. Taucht ja auf im Zusammenhang mit dem Kindermord des Herodes. Und der ist nach überzeugender Meinung sämtlicher Historiker. Es gibt immer eine Ausnahme. Es gibt immer einen, der andere Meinung ist. Aber die meisten Historiker, nahezu alle, gehen davon aus, sie werden auch wirklich nichts anderes lesen, vier vor Christi Geburt des Herodes gestorben. Da müsste Jesus also auch geboren sein. Vor vier vor. Oder so ungefähr da in der Zeit. Das zweite, es gibt eine Zählung, die erste, als Quirinius Landpfleger war in Syrien. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte, die ich mich auch nicht sehr lange darstellen kann. Manche bezweifeln, dass das überhaupt je gegeben hat. Manche sagen, es ist eine Verwechslung, weil es eine Zählung gab im Jahre 6 nach mit Quirinius. Aber wenn man, Gesundheit, wenn man ganz wörtlich nimmt, was Lukas schreibt, es war die erste und es war, als Quirinius als Statthalter fungiert hat, dann kann es nicht die von 6 nach sein. Die war nicht die erste und er war nicht in der Funktion des Statthalters. Und es gibt einige Historiker, die davon ausgehen, dass eine Zählung gemeint ist, die im Jahre 8 und 7 vor Christi Geburt begonnen hat, von einem anderen Saturninus und die Quirinius fortgeführt hat. Und das dritte, die besondere Sternenkonstellation, über die auch berichtet worden ist. Und da gibt es einen Astronomen, der den originellen Namen hat, Conradin Ferrari de Occhiepio, heißt er. Professor für Astronomie in Wien war er, von dem gewissen Buch, in mehreren Auflagen über den Stern von Bethlehem. Und der geht von einer besonderen Sternenkonstellation aus dem Jahre 7 vor. Und insgesamt die Historiker, soweit sie sich überhaupt damit beschäftigen, tendieren in diese Richtung. Das sahen irgendwo 7 vor, war wahrscheinlich die Geburt von Jesus. Im Lukas-Evangelium steht, Kapitel 3, dies geschah im 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius. Und da werden andere aufgeführt, die gleichzeitig gelebt haben. Danach kann man ungefähr sehen, um welches Jahr sich das handelt. Und dann heißt es, in dieser Zeit war Jesus ungefähr 30 Jahre alt. Es ist jetzt leider auch, gibt eine leichte Komplikation, was das 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius war. Also Sie sehen schon, man könnte über viele Fragen, die Sie überhaupt nicht interessieren, stundenlang reden. Weil ich bin ja immer noch nicht bei dem Thema der Auferstehung. Aber wie gesagt, ich möchte den Anfahrtsweg auch nicht zu lange machen, wenn also noch zum Thema der Auferstehung noch vor 1:30 kommen. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei dem Satz, und das hat der gute Dionysius Exiguus, der also die Zählung im 6. Jahrhundert gemacht hat, möglicherweise auch gemacht, wenn man jetzt das Wort ungefähr streicht und wenn man sagt, in diesem Jahr, 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius, war Jesus 30 Jahre alt. Wenn man das Wort ungefähr streicht, dann hat man überhaupt keine Probleme mit der Datierung. Aber man hat natürlich das Problem, dass man ein Wort gestrichen hat, was man wahrscheinlich besser nicht gestrichen hätte, weil dadurch das ganze Problem kommt, dass man mit der Datierung hat. Also wahrscheinlich, ziemlich sicher war Jesus ein paar Jahre vor, also Christus vor Christi Geburt geboren. Das ist das eine. Das zweite, beim Todesdatum ist die Sache auch nicht 100%, obwohl da sind sich die Historiker ziemlich einig. Man geht davon aus, dass Jesus am 7. April des Jahres 30 gekreuzigt worden ist. Auch das hängt natürlich zusammen mit dem, was das Neue Testament im Zusammenhang seines Todes überliefert. Dass wir das Geburtsdatum von Jesus nicht genau kennen, muss uns auch nicht beunruhigen. Man weiß zum Beispiel bis heute nicht, wann war das Geburtsjahr des Kaisers Konstantin. In der allerneuesten Biografie über den Kaiser Konstantin steht drin, er ist irgendwann zwischen 272 und 286 nach Christi Geburt geboren. Das ist ein ganz schöner Zeitrahmen, zwischen 272 und 286. Also ich wollte damit nur sagen, in der Antike hat man die Geburtstage nicht so genau gefeiert wie bei uns heute. Uns würde das wahrscheinlich heute nicht mehr passieren, wir könnten das ziemlich genau datieren. Jetzt müssen wir halt aufgrund der Indizien versuchen, irgendwie zu einer gewissen Datierung zu kommen. Aber das ist ungefähr der Rahmen. Also sagen wir 7 vor, vielleicht auch 6 oder 5 vor, aber möglicherweise 7 vor, bis wahrscheinlich 30 vor. Eventuell 32 oder 33 nach. Das ist eine Möglichkeit, die manche Historiker für denkbar halten. Aber 7. April 30 ist das, was Sie in fast allen Untersuchungen von Historikern lesen werden. Und ich glaube, auch die meisten Theologen sind der gleichen Ansicht. Darum haben wir es zu tun. Das passt ja auch gut zu unserer Ausgangsfrage mit Pontius Pilatus zwischen 26 und 36. So viel diese Vorfragen. Jetzt ist die nächste Vorfrage, mit welchen Quellen haben wir es denn zu tun, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen wollen? Also was sind die Zeugen, die uns Zeugnisse vermitteln, mit denen wir uns als Historiker beschäftigen wollen oder müssen, wenn wir es mit Jesus und vor allen Dingen seiner Auferstehung zu tun haben? Das möchte ich zunächst das Verfahren insofern abkürzen, dass ich sage, das Zentrale, was Historiker, was ernst zu nehmen ist für Historiker über das Leben von Jesus, sind tatsächlich die Schriften des Neuen Testaments. Die Historiker unterscheiden immer zwei Gruppen von Quellen. Erstquellen und Zweitquellen, man könnte sagen Primärquellen und Sekundärquellen. Es gibt verschiedene Begriffe dafür. Also einmal die Primärquellen sind historische Texte, also von Historikern über Zeiten, vergangene Zeiten oder über die Gegenwart. Das sind historische, primär historische Texte. Dann gibt es auch sekundär historische Texte. Das sind zum Beispiel Briefe. Briefe sind keine historischen Texte, da will keiner uns irgendwas Historisches erklären. Aber in Briefen findet man oft etwas, was uns enorm hilft, die Zeit zu verstehen, die damalige Zeit. Also für den Untergang der Römischen Republik sind die Briefe von Cicero von einer ganz hohen Bedeutung. Man weiß, womit haben sich die Leute beschäftigt? Was waren die Themen? Und wir finden diese beiden Gruppen auch im Neuen Testament. Und zwar einmal durch die Evangelien und die Apostelgeschichte als historische Berichte und dann eben die Briefe, sehr viele eben von Paulus, die uns aber auch helfen zu verstehen, womit haben sich die Gemeinden beschäftigt, was waren ihre Themen, wie hat man auch versucht, bestimmte Probleme zu lösen. Das kann man also aus den Briefen jetzt historisch gewinnen. Es gibt nur wenig Material außerhalb des Neuen Testamentes, was über das Leben von Jesus von Historikern ernst genommen wird. Ganz wenig. Es gibt einen Satz von Tacitus, der ist ganz berühmt, den möchte ich Ihnen vorlesen. Tacitus hat etwa um das Jahr 115 geschrieben und hat eine Geschichte also der römischen Kaiserzeit geschrieben, erstes Jahrhundert, und schreibt da im Zusammenhang mit dem Brand Roms zur Zeit des Kaisers Nero im Jahr 62 etwas über die Christen. Und zwar deshalb, weil die Christen verdächtigt wurden, sie hätten Rom in Brand gesteckt. Hat jeder gewusst, auch Tacitus, das wahnsinnig, aber die Christen wurden dafür angeklagt und umgebracht. Und darüber schreibt Tacitus und muss in dem Zusammenhang auch erklären, was sind das überhaupt für Leute, diese Christen? Also die tauchen da für ihn auf einmal in der Bühne, auf der Bühne auf. Und er schreibt einiges dazu in einen ganz zentralen Satz. Der Name Christen stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Man könnte sagen, im einen Satz hat er eine gute Zusammenfassung geboten, was wir auch in den Evangelien lesen. Zur Zeit des Kaisers Tiberius von Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet. Interessanterweise hat er sich beim Titel geirrt übrigens. Pontius Pilatus war kein Prokurator, er war Präfekt. Das erwähne ich nur deshalb, weil es immer Leute gibt, die immer ganz scharf drauf gucken, ob die Titel im Neuen Testament alle stimmen. Und da gibt es eine Überraschung. Das hat mal ein Althistoriker auf einer Tagung der Althistoriker Folgendes gesagt. Es ist verblüffend, dass sämtliche Titel, Bezeichnungen von Ämtern und Amtspersonen in der Apostelgeschichte, soweit wir sie überprüfen können, stimmen. Die stimmen alle. Das kann man als Christ für glaubensstärkend halten. Interessanterweise bei Tacitus stimmen sie nicht alle. Wenn sie nicht stimmen würden, wäre es vielleicht den Leuten nicht so wichtig gewesen, aber bei Lukas stimmen sie. Das heißt, er hatte ein Interesse an diesen Fragen. Es hat ihn einfach interessiert und für uns ist das erfreulich, weil sonst kämen irgendwelche Leute und sagen, ja, da stimmen ja nicht mal die Titel. Trotzdem wird keiner an Tacitus zweifeln, nur weil ich beim Titel von Pilatus gehört habe. Also so wichtig ist es nur auch wieder nicht. Aber immerhin bei den anderen Stimmen sehen. Dieser Satz von Tacitus ist von einer gewissen Bedeutung, weil wir hier sehen, das Zentrale, was wir auch sonst über den Tod von Jesus lesen, das und über die Frage der Christen, finden wir auch eben außerhalb. Es ist etwa um 115 geschrieben. Sonst gibt es sehr wenig, was von Historikern ernst genommen wird. Natürlich gibt es auch andere Sachen. Wer Dan Brown gelesen hat, weiß, dass es noch andere Sachen gibt, außer dem, was im Kanon steht. Aber das, was für Historiker von Bedeutung ist, ist tatsächlich der Kanon. Also die Texte, was wir jetzt im Neuen Testament haben. Deshalb stellen sich zwei Fragen. Die eine Frage ist die, ob diese Texte im Neuen Testament überhaupt als historisch verstanden werden wollen und wie groß der zeitliche Abstand der Texte war zu den Ereignissen, über die sie berichten. Das sind also durchaus zwei Fragen, die man sich als Historiker dann stellt, wenn man es nur mit einer Textgruppe zu tun hat. Es gibt auch manche Leute, die sind beunruhigt, die sagen, ja, aber das ist nur das Neue Testament. Warum soll man denen glauben? Das waren ja sowieso alles Anhänger. Aber da ist das sehen Historiker zum großen Teil ganz anders. Das hängt jetzt mit den beiden Punkten zusammen, die ich jetzt etwas näher ausführe, diese Vorfragen. Zunächst mal ist es so, wollen die Texte des Neuen Testamentes überhaupt als historische Texte angesehen werden? Und überfordern wir die Texte nicht, wenn wir sie historisch ernst nehmen? Manche sagen, die Leute in der Antike, die hatten gar nicht so ein Verständnis von Geschichte wie wir, die haben also Legenden erzählt und das war alles für die überhaupt gar kein Problem. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt ein Selbstbekenntnis eines Autors, das für die Historiker von zentraler Bedeutung ist, und zwar ist das der Anfang des Lukas-Evangeliums. Im Lukas-Evangelium Kapitel 1 steht ein Satz, der in vier Versen im Neuen Testament dargestellt wird. Ich lese Ihnen diesen Text vor. Manchmal ist der Text so kompliziert, dass man nochmal ins Deutsche übersetzen muss, das werde ich versuchen anschließend. Also der Text heißt folgendermaßen: Viele haben es schon unternommen, einen Bericht zu verfassen von den Ereignissen, die unter uns geschehen sind, die uns diejenigen überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und auch Diener des Wortes gewesen sind. So habe ich es auch für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilos, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Aus diesem Satz kann man verschiedene Punkte als Historiker entnehmen. Erstens, viele haben es unternommen. Das heißt, Lukas ist nicht der Erste, der ein Evangelium schreibt. Es liegen andere Vorlagen vor. Es ist natürlich eine Diskussion darüber, was hat er gehabt, was könnte es gewesen sein, wie weit kennen wir diese Vorlagen. Aber immerhin, er hatte andere schriftliche Vorlagen, er ist nicht der Erste. Zweitens, es gibt Augenzeugen, das betont er ausdrücklich. Das ist natürlich nicht uninteressant generell, das heißt, Lukas hatte Informationen aus erster Hand. Es gab Augenzeugen. Drittens, er hat eigene Recherchen angestellt. Da steht auf Griechisch Akribos, hat er die untersucht, also akribisch, sorgfältig untersucht, eigene Recherchen. Viertens, er hat die Ereignisse in einer bestimmten Reihenfolge aufgeschrieben. Reihenfolge kann man chronologisch verstehen, aber auch thematisch. Bestimmte Themen geordnet oder eben versucht, das chronologisch darzustellen. Und fünftens sagt, er hat das Evangelium für eine bestimmte Person, einen Herrn Theophilos, verfasst. Der war in der christlichen Lehre unterwiesen, also er war vielleicht auch Christ geworden oder hatte nur noch eine Weisung gehabt. Und Lukas schreibt jetzt, was ist die historische Basis dessen, worin du unterwiesen bist. Also das Ganze, was du gehört hast über Jesus, hat auch eine historische Basis und das, dieser sichere Grund, die historische Grundlage dieser Lehre, die du bereits kennst, die gebe ich jetzt hier wieder. Dieser Text ist für Historiker auch deshalb von so großer Bedeutung, weil Lukas ja nicht nur ein Evangelium geschrieben hat, sondern er ist auch der Autor der Apostelgeschichte. Und wir haben also praktisch von dem, der das größte Passage historisch über Jesus und seine Jünger geschrieben hat, haben wir von einem Autor, der uns eine Selbstverständniserklärung abgegeben hat am Anfang. Und das ist natürlich von großer Bedeutung. Bei der Apostelgeschichte ist es ja noch sogar so, dass er selber Begleiter des Paulus war und in den sogenannten Wir-Passagen der Apostelgeschichte darüber berichtet, was er mit Paulus erlebt hat. Er ist also in der Apostelgeschichte sogar Augenzeuge. Er ist nicht nur jemand, der andere Berichte mündlich oder schriftlich zusammenfasst, sondern er ist selber Augenzeuge. Es gibt zu dieser ganzen Passage einen Aufsatz von der Frau Botermann, ich glaube, ich habe ihn schon mal zitiert, den haben wir auf unseren Internetseiten, Lukas als Historiker. Da Frau Botermann von der Universität Göttingen schreibt darüber, dass Lukas genauso vorgeht wie alle antiken Historiker. Also, und sie versucht auch einen Gegensatz darzustellen zu Theologen. Sie hatte da eine gewisse Differenz mit Herrn Lüdemann, weil sie festgestellt haben, als sie gemeinsam sich die Apostelgeschichte ansahen, dass Herr Lüdemann nicht so viel ernst nimmt historisch wie Frau Botermann von der Apostelgeschichte. Und da war sie der Meinung, dass viele Theologen nicht erfassen, was heißt es, als Historiker mit Texten umzugehen, und hat deshalb diesen Artikel geschrieben. Den hat sie ursprünglich sogar Gerd Lüdemann gewidmet. Und wir haben also diesen Text drin. Sie finden da vor allen Dingen eine Auseinandersetzung, eine Auslegung dieser ersten Verse von Lukas 1, wo sie darstellt, genau so schreiben Historiker. Er hat keine Tendenzen verfasst, man muss ihm auch nicht mit Skeptizismus begegnen. Das ist, wie Historiker arbeiten, man muss das ernst nehmen. Und er hat auch geschrieben, nicht irgendwann, irgendwo, sondern hat klare Daten gesetzt. Ein Datum habe ich genannt, Lukas 3, das ist ein Vers, der oft am dritten Advent zitiert wird. Dies geschah im 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius als, und dann werden verschiedene Leute aufgezählt, die gleichzeitig regiert haben. So hat man in der Antike datiert. Also das wäre so, als würde man heute sagen, im 4. Jahr von Barack Obama, als Angela Merkel und wie sie alle heißen gerade, gleichzeitig an der Regierung war. Da weiß man, aha, das ist das Jahr, die waren alle an der Regierung. Und man kann das auch feststellen, man überlegt, wann waren diese Leute an der Regierung. Man kommt um die Jahre 26 bis 34, also wir kommen immer näher sozusagen um das Jahr 30 herum. Da hat das wohl sich abgespielt, was im Neuen Testament mit der Verkündigung und dem Tod und der Auferstehung von Jesus berichtet wird. Die zweite Frage, die ich auch noch behandeln möchte, bevor ich zu den Indizien komme, die viele Leute interessiert, ist die Frage nach der Datierung. Wie groß ist der zeitliche Abstand? Dazu muss man sagen, dass es auch hier einen Indizienprozess gibt in der Datierungsfrage. Es gibt eine Mehrheitsmeinung und eine Minderheitsmeinung. Die Mehrheitsmeinung, die Sie nahezu in allen theologischen Büchern finden würden, Einführungswerken, ob evangelisch oder katholisch, in Deutschland, die geht davon aus, die schreibt, Markus Evangelium in der Form, wie wir es vorliegen haben, ist ungefähr um das Jahr 70 geschrieben, Matthäus und Lukas nach 70 und das Johannesevangelium in den 90er Jahren. Das ist so die Mehrheitsmeinung, aber es gibt auch eine Minderheitenmeinung. Eine Minderheitenmeinung, die auch gerade von Historikern vertreten wird, die geht davon aus, dass die Evangelien eine andere Datierung haben und alle zwischen den 40ern und 60er Jahren Endfassung hatten. Und da ist natürlich die Frage, wie kommen die dazu? Was ist das Indiz? Und es hat mich sehr verblüfft, als ich mich zum ersten Mal beschäftigt habe. Es gibt ein ganz zentrales Indiz, an dem sich die Geister, wie man sagen könnte, scheiden. Und zwar die entscheidende Frage heißt, wie bewerten wir den Untergang Jerusalems, die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70? Also im Jahre 70 ist Jerusalem von den Römern belagert worden, zerstört worden, auch der Tempel fast komplett zerstört worden. Und das Ereignis müsste sich irgendwie im Neuen Testament widerspiegeln, wenn das Neue Testament nach 70 geschrieben worden wäre. Also ein epochales Ereignis für Israel und für die Juden. Und vieles handelt ja von Jerusalem, manches sogar in den Briefen, in der Apostelgeschichte, aber eben auch gerade in den Evangelien. Und da ist die spannende Frage, finden wir was über die Zerstörung Jerusalem oder finden wir nichts? Und die Theologen, die was in Deutschland sind, mehrheitlich fast alle der Meinung, wir finden was. Und da gibt es da einen Satz im Lukas-Evangelium, da sagt Jesus über Jerusalem, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Aha, nach 70. Also 70, kein Stein auf dem anderen, nach 70. Es ist tatsächlich so, dass das für viele das Hauptargument, ja sogar das einzige Argument ist, und zu sagen, die Evangelien sind nach 70 geschrieben. Das ist deshalb so verblüffend, weil diesem Argument auch ein Denkfehler zugrunde liegt. Also dieses Argument hat eine Denkvoraussetzung. Die Denkvoraussetzung heißt, es ist nicht möglich, dass ein Mensch zu seinen Lebzeiten etwas sagt, was nach seinem Tode eintritt. Also wenn das stimmen würde, dann ist das Argument natürlich 100%. Aber dieses Argument kann natürlich nicht stimmen. Es gibt sogar im Zusammenhang mit dem Brand in Jerusalem ein Prophetenwort, was Flavius Josephus überliefert und was die Historiker auch eiskalt hinnehmen, dass jemand schon Jahrzehnte vorher das prophezeit hat, dass Jerusalem mal untergehen würde. Also das ist sozusagen die Grundlage des Arguments. Das Argument selber ist von daher ausgesprochen schwach und wird in letzter Zeit auf anderen Gründen von Theologen und Historikern immer mehr angegangen. Das eine ist ganz überraschend von einem Bischof Robinson. Wenn Sie da Ihren Lexikon nachschlagen, stellen Sie fest, das war der führende Gott-ist-Tod-Theologe. Der hat in den 70er Jahren ein Buch geschrieben, Redating the New Testament. Das ist auch inzwischen auf Deutsch erschienen, also zur Datierung des Neuen Testaments. Und er sagt, es findet sich in keiner Schrift des Neuen Testaments auch nur der geringste Hinweis über die Zerstörung Jerusalems. Also müssen alle Schriften vor 70 abgefasst sein. Und diese Zitate da mit Jesus, da sagt er, das sind ja alles Zitate aus dem Alten Testament, wenn die Leute wirklich die Lage im Jahre 70 gekannt hätten, hätten sie entweder geschrieben, dass es auch eingetreten oder hätten das irgendwie ein bisschen dahin gebracht, wie es wirklich gewesen ist. Und vor einigen Jahren gab es eine Dissertation in der alten Geschichte an der Uni Konstanz, wo einer das Gleiche geschrieben hat und hat gesagt, die Zerstörung Jerusalems hat als wesentlichen Faktum das Feuer. Und das fehlt. Die Prophezeiungen sind praktisch, die Jesus weitergibt, sind Prophezeiungen in der Sprache und der Erlebniswelt, die die Leute hatten. Aber sie treffen nicht genau das, wie es passiert ist. Wenn die Autoren das gekannt hätten, würde der Text anders aussehen. Also, ich habe mir das auch etwas ausführlicher dargestellt, das ist wieder eine Frage, über die ich stundenlang reden könnte, ohne dass es Sie interessiert. Also ist es so, man kann die Indizien eben verschieden interpretieren. Die einen sagen, es gibt ein Indiz für nach 70, die anderen sagen, nein. Ich möchte noch etwas sagen, was ich selber für, wenn es nicht so viel wäre, für den Humor Gottes halte, nämlich die Frage der Datierung des Johannesevangeliums. Das Johannesevangelium wurde bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, gerade in Deutschland, als das späteste angesehen, das wird es immer noch, und als völlig unzuverlässig. Und man hat gesagt, das ist irgendwo Ende des 2. Jahrhunderts geschrieben. Und jetzt hat man ausgerechnet beim Johannesevangelium einen Textfetzen gefunden von einem Abschnitt aus Johannes 18, der unumstritten etwa in die Mitte von 100, also in die 120er Jahre gelegt wird. Und es ist klar, wenn man einen Textfetzen hat, den man also aus papyrologischen und ähnlichen Gründen, also materialen Gründen, in die 120er Jahre legt, kann er nicht 180 geschrieben sein. Das hat auch den deutschen Theologen soweit eingeleuchtet. Und sie haben daraufhin ihre Datierung zurückgenommen, mussten sie ja, und sind deshalb aber ganz scharf rangegangen, also sozusagen in die 90er Jahre, also möglichst nahe an der 125, weil wir einen Text haben aus 125 von Johannes, und zwar von dem Material her. Und es ist klar, das Original muss etwas früher sein. Ich möchte jetzt diese Dinge auch verlassen. Ich möchte das nur andeuten, um Ihnen zu sagen, Historiker führen Indizienprozesse. Und warum Historiker die Evangelien, selbst solche, die generell kritisch sind oder keine Christen sind, kritisch sehen, trotzdem für das Glaubwürdigste halten, hängt auch damit zusammen, dass die Evangelien auf jeden Fall näher dran sind als alles andere, was wir kennen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, gut, Tacitus ist auch eine wichtige Stelle, da muss man sagen, diese Stelle von Tacitus ist aus dem Jahr 115. Die Stelle von Markus ist, wie es die Spätdatierer annehmen, irgendwo aus Ende der 60er Jahre. Das ist also eine Differenz von 40, 50 Jahren zwischen diesen beiden. Und Historiker wissen es durchaus zu schätzen, ob einer überhaupt noch einen Zugang zu Augenzeugen hat. Und die Frau Botermann schreibt, es geht ja nicht nur um den Zugang zu Augenzeugen, sondern als die Evangelien veröffentlicht wurden oder die Apostelgeschichte, haben ja noch Leute gelebt, die Jesus kannten und Paulus kannten. Die konnten doch nicht einfach was erfinden. So Frau Botermann, Althistorikerin der Universität Göttingen. Deshalb sind Historiker der Meinung, es ist günstig, dass wir uns tatsächlich mit den sogenannten kanonischen Texten beschäftigen. Dieser Kanon, wie wir ihn heute vorliegen haben, war spätestens in der Mitte des 2. Jahrhunderts so, wie wir ihn heute haben, was die Evangelien betrifft. Das ist ja das, was Dan Brown bestreitet, das ist alles im 4. Jahrhundert gemacht worden vom Kaiser Konstantin. Das ist also wirklicher Unfug, es hat damit überhaupt nichts zu tun mit dem Konzil von Nicea. Sondern ganz im Gegenteil, aufgrund des Kanons hat man versucht, die Frage zu entscheiden, wahrer Gott, wahrer Mensch, und hat sich eben für die Gottessohnschaft Christi das nochmal festgelegt, aufgrund der Texte, die bereits als Kanon, als kanonisch feststanden. Und die Texte, die Dan Brown anführt, Philippus, Evangelium und Ähnliches, sind Texte aus dem 2., 3. oder sogar 4. Jahrhundert. Also für Historiker ist das das Grundlegende, sich mit den Texten des Neuen Testaments zu beschäftigen. Natürlich kann man bedauern, dass es nicht andere Texte der Umgebung ist. Manche fragen, warum gibt es nicht mehr von Tacitus und anderem? Das hat einen ganz einfachen Grund. Erstens gibt es so viele Texte auch wieder nicht. Es ist also nicht so, wie man heute in eine Bahnhofsbuchhandlung geht und dann 30 Hefte über Jagen und Fischen findet. Das war, so viel haben die nicht geschrieben, auch nicht über historische Dinge. Es gibt eben nur wenig historische Bücher. Und die Historiker, das sieht man auch an Tacitus, waren an politischer Geschichte interessiert. Das, was da erzählt wurde, was fernab da hinten in Jerusalem passierte, hat ihn nicht interessiert. Das wurde erst dann interessant, als es nach Rom kam. Das ist auch kein Zufall, dass praktisch über Jesus und die Christen in dem Buch von Tacitus berichtet wird im Jahre 62 und nicht im Jahr 30, denn da war ja der Tod, da hätte er auch was schreiben können, hat er nicht geschrieben. Da hat ja Pilatus gelebt, hat er nicht. Er hat im Jahr 62 darüber geschrieben, weil hier die Christen, wenn auch eine sehr negative Situation, auf einmal hatten auf der Bühne, auf der politischen Bühne, und in dem Moment hat er was darüber geschrieben. Vorher hat es die Leute nicht so sehr interessiert. Das ist sehr schade, wir wüssten gerne mehr, aber wir müssen natürlich mit den Texten leben, die es gibt, und auch von historischer Seite werden eben die Texte des Neuen Testamentes als glaubwürdig eingestuft, weil sie auf Augenzeugen zurückgehen, weil sie wenige Jahre oder Jahrzehnte später in Schriftform vorlagen, egal ob man nun der einen Gruppe glaubt oder der anderen, und weil es jetzt aus diesen Texten, vor allen Dingen wenn man die Briefe mit einbezieht, interessante Fakten gibt über unser Thema der Auferstehung. Dazu komme ich jetzt als nächstes, die Indizien der Auferstehung. Wie gesagt, Historiker führen einen Indizienprozess. Und es geht eigentlich um drei Indizien oder drei Gruppen von Indizien. Das erste ist das leere Grab. Das zweite die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und das dritte die Verwandlung im Leben der Jünger. Also erstens das leere Grab, zweitens die Begegnungen mit dem Auferstandenen und drittens die Verwandlung im Leben der Jünger. Das leere Grab. Nach den Berichten der Evangelien war das Grab von Jesus am dritten Tage leer. Man hat in der Antike immer den ersten und letzten Tag mitgezählt, also Freitag, Samstag, Sonntag, der dritte Tag. Wenn ich früher in die DDR gefahren bin, musste ich immer einen Obolus bezahlen, die haben auch immer den ersten und letzten Tag mitgezählt. Also wenn sie festgelegt haben, was mich mein Aufenthalt dort kostet, der dritte Tag. Das leere Grab hat verschiedene Zeugen. Es wird in der Antike nicht bestritten. Es werden als Zeugen genannt die Soldaten, die es bewachen sollten, die Frauen, die kamen, um den Leichnam einzubalsamieren, und die Jünger, die dann von den Frauen gerufen wurden. Und das Interessante an dieser Gruppe besteht darin, an der Aussage der Gruppe der Frauen. Und zwar deshalb, weil es offenkundig ist, dass dieser Bericht, wie er da geschrieben wird, auch aufgefasst wird als eine Art Zeugenaussage. Das sind sozusagen die Zeugen. Und das waren in erster Linie die Frauen. Es gibt einen jüdischen Professor, der vor einigen Jahren verstorben ist, Pinchas Lapid. Seine Frau Ruth ist oft noch im Fernsehen zu sehen, erklärt da den Menschen das Alte Testament. Pinchas Lapid war Professor für Neues Testament in Frankfurt und Jerusalem, kein Christ. Und er hat das als die große Provokation gesehen in einem Buch Auferstehung, was er Ende der 70er Jahre geschrieben hat. Warum werden als erste Zeugen des leeren Grabes, warum werden als erste Zeugen des auferstandenen Christus Frauen genannt? Weil es offenkundig ist, dass Frauen als Zeugen genannt werden, aber Frauen hatten damals, galten als Zeugen vor Gericht nichts. Und dann sagt Lapid, was macht es für einen Sinn, für eine erfundene Geschichte Frauen zu erfinden in der damaligen Zeit? Also hätte ich jetzt zum Beispiel damals einen Vortrag gehalten, es gibt drei Gruppen von Zeugen, Soldaten, Frauen und die Jünger, da hätten die gesagt, hör mal zu, du sprichst von drei Gruppen, nennst aber nur zwei. Wer sollte die dritte Gruppe sein? Frauen passen da nicht hinein. Und das ist eine große Überraschung, und Lapid sagt, der einzige Sinn, dass überall Frauen als erstes genannt werden, kann eigentlich nur darin liegen, dass es so war. Es gibt keinen anderen Sinn. Also das, was ich jetzt als Bestätigung sage, immerhin, seht mal zu, Frauen waren die Ersten, hätte in der Antike, und dafür ist es ja geschrieben, das Evangelium, das hat antike Leser gehabt, keinen Sinn gemacht. Ich war vor einigen Jahren, sogar mal bin ich mal in der Bild-Zeitung zitiert worden, da wird man entweder berühmt oder berüchtigt. Und zwar am Ostersonntag haben die einen Artikel geschrieben über die Historizität der Auferstehung und haben am Schluss mich zitiert und haben gesagt, das, was sie am meisten überzeugen würde über die Auferstehung, sei dieses Argument. Wie kann es sein, dass Leute in der Antike für eine erfundene Geschichte, wenn sie denn erfunden ist, Frauen als Zeugen erfinden? Darüber muss man nachdenken. Das hat die Bild-Zeitung gesagt, das wäre tatsächlich das interessanteste Argument in dieser Frage. Das leere Grab. Zunächst muss man sagen, das leere Grab ist, wie man so sagt, ein notwendiges, aber kein hinreichendes Indiz. Also notwendig ist es schon. Darüber sind sich auch nahezu alle Theologen immer mehr einig. Früher gab es da größere Differenzen, weil die Verkündigung von der Auferstehung von Jesus hätte sich in Jerusalem nicht lange gehalten, wenn er im Grab weiter verwest wäre. Also die Jünger können nicht in Jerusalem auftreten und sagen, den hat Gott auferweckt, das sagen, da gehen wir mal dahin, der liegt er ja. Also das, viele sagen, ja, das war nicht so wichtig, weil es in einem höheren Sinne gemeint, sozusagen ist er geistig auferstanden, aber das ist für jüdisches Denken völlig unvorstellbar, zu sagen, der ist auferstanden, aber da ist der verweste Leichnam. Aber das sehen auch inzwischen mehr Theologen, die früher schon mal kritischer waren, ein und sagen, also notwendig ist das leere Grab. Nun ist völlig klar, das notwendige Grab, das leere Grab ist nicht hinreichend. Das ist so wie beim Klavierspielen. Also um Klavier spielen zu können, ist es notwendig, dass ein Klavier dasteht. Für mich ist es nicht hinreichend, ich kann gar kein Klavier spielen. Also mir kann man da ein Klavier hin, das hilft auch nicht weiter. Und jetzt in der Frage des leeren Grabes ist es zwar notwendig, aber nicht hinreichend, weil sich nämlich die Frage stellt, wie ist es leer geworden? Das ist ja nur die entscheidende Frage. Und da gibt es schon in der Antike, schon im Neuen Testament einen Lösungsvorschlag. Da heißt es, dass der Leichnam wurde gestohlen. Also da steht schon Matthäus 28, wird gesagt, denn die Jünger haben die Leiche gestohlen. Das ist sozusagen das Argument. Dieses Argument ist aus einem ganz besonderen Grund auch interessant. Dieses Argument zeigt nämlich, dass auch die Gegner der Auferstehung von der Leiblichkeit der Auferstehung ausgegangen sind. Also das heißt, es würde einen Unterschied machen, wenn man den Leichnam fände. Dann wäre die Argumentation hinfällig. Aber auch die Gegner wussten, die haben nicht verkündigt, sind Geister aufgestanden, sozusagen Mao lebt mitten unter uns, sondern er ist leiblich auferstanden. Und dann ist natürlich schon wichtig, ob man den Leichnam findet oder nicht. Deshalb ist das Argument des Leichendiebstahls ein Hinweis darauf, dass auch die Gegner von der leiblichen Auferstehung ausgegangen sind. Das leere Grab hat, wie gesagt, muss sagen, ist ein notwendiger, aber nicht hinreichend, hat nicht zu einem Osterjubel geführt. Also nicht so, dass die Jünger das leere Grab gesehen haben und gesagt haben, das haben wir schon immer gewusst. Also der bleibt nicht hier, das war uns völlig klar, sondern ganz im Gegenteil, die sehen das leere Grab und da heißt es, Furcht und Entsetzen hat sie erfasst. Sie waren darauf nicht vorbereitet. Auf die Auferstehung des Einzelnen, auf den Messias, sozusagen die Vorab-Auferstehung, die neue Welt Gottes, darauf waren sie nicht vorbereitet. Sie waren vorbereitet, dass es eine Auferstehung aller geben würde, am Ende aller Tage. Aber das nicht. Das war für sie auch ein Schock. Darauf waren sie nicht vorbereitet. Also das ist das Erste, sozusagen die Frage des leeren Grabes. Unumstritten in der Antike, notwendig, aber nicht hinreichend. Zweitens, die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Die Begegnung mit dem Auferstandenen findet man in allen Schlusskapiteln der Evangelien. Man findet sie am Beginn der Apostelgeschichte. Aber es gibt eine Stelle, die für die Historiker und sicher auch für die Theologen eigentlich die entscheidende und interessanteste ist. Und zwar ist das 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, der Anfang. Im ersten Korintherbrief beantwortet Paulus ja eine ganze Reihe von Fragen, die Gemeinde so hat. Und der Brief ist so ungefähr Mitte der 50er Jahre geschrieben, sagen wir 55 plus minus 1. Das heißt ungefähr 25 Jahre nach den Ereignissen. Damit liegt er für die Theologen, die ja in der Regel die Evangelien erst auf 70 oder später legen, natürlich näher an den Ereignissen als die Evangelien. Und deshalb finden viele Theologen das natürlich auch viel interessanter. Das heißt, wir haben 25 Jahre nach dem Tod von Jesus eine Passage in dem ersten Korintherbrief, der sich mit der Auferstehung befasst. In diesem Kapitel 15 geht es Paulus eigentlich um die Frage, wie kann es in der Gemeinde Leute geben, die nicht an die Auferstehung der Toten glauben? Und seine Antwort heißt, wo doch Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Und in diesem Zusammenhang will er keinen Beweis für die Auferstehung von Christus führen, sondern er erinnert die Gemeinde daran, dass Gott doch Christus von den Toten auferweckt hat. Und er beginnt das im Kapitel 15 mit dem Vers 1, dass er das die Gemeinde gelehrt hat, indem er der Gemeinde etwas weitergegeben hat, was er selber empfangen hat. Und von daher sagen viele, das ist ein ganz altes, möglicherweise sogar eines der ältesten oder älteste Glaubensbekenntnis überhaupt, was dann in 1. Korinther 15 steht. Er sagt, ich habe es empfangen, und ich habe es euch weitergegeben. Und das ist wichtig, wenn ihr euch wörtlich daran haltet. Und dieses Glaubensbekenntnis, wahrscheinlich geht es bis 3 bis 5, manche sagen, geht bis Vers 6. Also die ganze Ecke ist so 3 bis 6, 7 und 8, je nachdem, was man da gehen will. Das heißt, Christus gestorben nach den Schriften für unsere Sünden, begraben worden, auferweckt von Gott am dritten Tage, und gesehen worden, und dann kommt der Name eben von Petrus, Kephas, also ein alter Name, von Petrus gesehen worden, und dann nennt er noch Jakobus, dann steht sogar da drin, von mehr als 500 Brüdern auf einmal, die meisten leben jetzt noch, also jetzt noch 25 Jahre später. Das wäre so, als würde man heute über ein Ereignis aus dem Jahr 1987 sprechen. Ein fundamentales Ereignis, 500 Zeugen gab es dafür und die meisten leben jetzt noch. Nicht mehr alle, das wäre das gleiche wie 1987, 2012. Aber die meisten leben jetzt noch. Und das, was er suggeriert, ist natürlich, man kann dem nachgehen, man kann das nachforschen. Die leben ja noch und die sind euch auch bekannt. Das ist ein altes, sehr altes Glaubensbekenntnis. Und die Frage ist, wann hat Paulus es bekommen? Von wann stammt das Glaubensbekenntnis? Gerd Lüdemann ist einer der weltweit bekanntesten Bestreiter der Auferstehung, hat mit ihm eine Diskussion, eine öffentliche Diskussion, die teilweise auch abgedruckt worden ist. Und er ist der gleichen Meinung wie Josef Ratzinger, obwohl beide sonst theologisch wahrscheinlich ziemlich verschiedene Meinungen sind. Beide sind der Meinung, dass Paulus das Glaubensbekenntnis bekommen hat bei seiner Bekehrung in Damaskus. Die nächste Frage, die sich stellt, wann war die Bekehrung in Damaskus? Da komme ich wieder mit meinem Indizienprozess in der Mehrheitsfrage. Rainer Riesner, der seine Habilitationsschrift geschrieben hat, jetzt ist er Professor, über die Frühzeit des Apostels Paulus sagt, dass seiner Meinung nach, und dem würden sich auch die meisten Theologen anschließen, die Bekehrung von Paulus in den Jahren 31 oder 32 war. Das ist enorm früh. Also wenn wir jetzt sagen, 30 war die Auferstehung und 31 und 32 gibt es bereits das formulierte Glaubensbekenntnis. Formuliert deshalb, das kann man ja sehen, das ist ja strukturiert mit den Verben. Gestorben, begraben, auferweckt, gesehen. Das ist strukturiert, sozusagen liturgisch strukturiert. Und das gab es bereits 31, 32, ein bis zwei Jahre danach. Und da ist die Auferstehung bereits drin. Also es hat sich, manche denken, es hat vielleicht irgendwie im Laufe der Jahre die Christen überlegt, was machen wir jetzt aus der ganzen Sache, versuchen wir es mal mit der Auferstehung und bringen das irgendwie da rein. Aber das ist also von Anfang an drin und es ist schwer nachzuvollziehen, dass so etwas erst keinen Prozess hätte unterlaufen müssen, wenn es nicht wahr gewesen wäre. Also die haben sozusagen die Fakten in dieses Glaubensbekenntnis aufgenommen, wobei sie dann natürlich auch den Heilsgedanken eben des Todes, eben gestorben für unsere Sünden, mit in dieses Bekenntnis aufgenommen haben. Das heißt, wir haben ein ganz altes Glaubensbekenntnis, 31, 32, über was bereits die Auferweckung aus dem Grabe beinhaltet. Und es ist nicht irgendwie eine spätere Entwicklung, was ich im Laufe der Jahre irgendwie so begeben hätte. Das ist also ein interessanter Text, natürlich auch das mit den 500 Brüdern auf einmal. Die meisten leben jetzt noch. Himmelfahrt ist übrigens ein Fest, was logisch folgt auf die Auferstehung. Weil das irdische Leben von Jesus endete nicht mit seiner Grablegung, sondern Jesus ist für einen bestimmten Zeitraum, für einige Wochen den Jüngern begegnet, an verschiedenen Orten, verschiedenen Zeiten und in verschiedener Gruppierung. Und dann hat aber auch diese Begegnung ein Ende gefunden. Das ist das, was berichtet wird, was Christen feiern in Himmelfahrt. Sozusagen Himmelfahrt ist die logische Konsequenz der Auferstehung. Das Dritte, und das ist das, was wahrscheinlich den Nichtchristen den meisten Probleme bereitet, mehr noch als die Punkte 1 und 2. Das Dritte ist die Verwandlung im Leben der Jünger. Also es ist einmal so, dass die Jünger sich wirklich in ihrem Leben grundlegend geändert haben. Und da muss man sich die Frage stellen, was hat dazu geführt? Also sie waren vorher ja auch Nachfolger, waren aber durchaus auch furchtsam, sind geflohen, haben vielleicht sogar versucht, in ihre früheren Berufe zurückzukehren. Und dann auf einmal treten die in Jerusalem auf, sagen, der Jesus, den ihr, wie ihr wisst, gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Und sie sind zum Ende ihrer Tage dabei geblieben. Das hat übrigens, die Debatte mit Lüdemann habe ich damit begonnen, dass ich gesagt habe, wo ich in einer Meinung mit ihm bin. Das hat erst die Leute überrascht. Lüdemann gab zu, jawohl, da sind wir einer Meinung. Das zählt auch zu dem, was Lüdemann auch glaubt. Wenige Wochen nach dem Tod von Jesus sind die Jünger aufgetreten und haben gesagt, der Jesus ist auferweckt und sie sind dabei geblieben bis zu ihrem Lebensende. Die Frage ist, wie will man das interpretieren? Kommen wir jetzt wieder zur Frage der Interpretation. Es muss etwas ganz Revolutionäres im Leben der Jünger passiert sein. Nicht nur, weil sie für diese Behauptung ja nicht nur verfolgt und verspottet wurden, viele sind dafür auch in den Tod gegangen. Nicht nur deswegen, sondern aus einem ganz anderen Grund, nämlich innerhalb ganz kurzer Zeit, waren es Wochen, Monate, Jahre, innerhalb ganz kurzer Zeit, haben diese Jünger wesentliche Punkte ihrer jüdischen, israelischen, ihrer jüdischen Tradition, in dem sie fest verwurzelt waren, über Bord geworfen. Und da gehört was zu. In der Antike, wo Tradition eine ganz andere Rolle gespielt hat als bei uns heute. Also zum Beispiel haben sie sich schon von Anfang an relativ regelmäßig auch sonntags getroffen, sicher zusätzlich zum Sabbat, irgendwann aber spätestens um die Jahrhundertwende den Sonntag genommen als den Tag des Herrn, der Tag der Auferstehung und das als ihren eigenen Gottesdienst gefeiert. Da gehört schon was zu, Sabbat ist ein Gebot. Das Zweite aber, dass sie Jesus als Gott angebetet haben. Das finden wir bereits im Neuen Testament. Da kann man nicht nur Philipper 2 zitieren, sondern auch 1. Korinther 8, 6. Das heißt, in einer Kultur aufzuwachsen, die rein monotheistisch ist, du sollst keine andere Götter neben mir haben, dann zu sagen, Jesus ist Gott und den anzubeten, da gehört was zu. Das macht man nicht einfach nach einer Diskussion am Sonntagnachmittag, weil das bedeutet, dass man ganz raus muss aus allen Beziehungen, die man hatte, familiär, gesellschaftlich. Es muss etwas ganz unglaublich Revolutionäres passiert sein, dass die Jünger das gemacht haben. Was war das gewesen? Das ist die Frage, das zu interpretieren. Lüdemann sagt, das waren Visionen und Halluzinationen. Das ist aber wahrscheinlich zu wenig. Es gibt ein Zitat, und damit komme ich schon zum Ende, von Pinchas Lapid, kein Christ. Pinchas Lapid ist kein Christ. Professor für Neues Testament, hat ein Buch geschrieben über Auferstehung. Er schreibt am Schluss in seinem Buch, Wenn diese aufgescheuchte, verängstigte Apostelschar, die eben dabei war, alles wegzuwerfen, um in heller Verzweiflung nach Galiläa zu flüchten, wenn diese Bauern, Hirten und Fischer, die ihren Meister verrieten, verleugneten, dann kläglich versagten, plötzlich über Nacht sich in eine selbstsichere und heilsbewusste, überzeugte Missionsgesellschaft verwandeln konnten, viel erfolgreicher nach Ostern als vor Ostern, dafür genügt keine Vision oder Halluzination, um einen solchen revolutionären Umschlag zu erklären. Eine solche Glaubensbewegung nur durch Autosuggestion oder Selbstbetrug in Gang zu setzen, das wäre ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Pinchas Lapid schreibt, rein logisch analysiert ist also die Auferstehung Jesu das kleinere Übel für alle diejenigen, die eine rationale Erklärung für die weltweiten Konsequenzen jenes Osterglaubens suchen. Ja, damit möchte ich schließen. Ich wollte darstellen, was Historie der Auferstehung sagt. Ich habe dargestellt, Historie für einen Indizienprozess. Die Frage ist, was sind die Indizien? Und ausgehend von den Texten des Neuen Testaments, wo ich auch dargestellt habe, warum für Historiker das durchaus glaubwürdige Texte sind, von dem Selbstverständnis her, von der zeitlichen Abfolge her, gibt es eben diese drei Indizien, die man bewerten muss. Das leere Grab, die Begegnungen mit dem Auferstandenen, die Verwandlungen im Leben der Jünger. Das muss man bewerten und dann ist die Frage, zu welcher Bewertung man kommt und das hängt nicht nur an historischen Fragen, natürlich auch an weltanschaulichen Fragen. Wenn ich glaube, es gibt keinen Gott, muss ich das natürlich irgendwie immer innerweltlich interpretieren. Erst wenn ich die Offenheit habe, es könnte tatsächlich einen Gott geben, dann ist es interessant zu fragen, wie plausibel ist das, was hier uns begegnet. Das ist aber jetzt ein Punkt, wo jeder selber sehen muss, wie er selbst mit den Fragen umgeht. Wenn ich darüber einen Vortrag halte an der Universität, dann erwähne ich nochmal meine eigene Lebensgeschichte, erst die Begegnung mit dem Schulfreund, der von der Auferstehung sprach, dann meine eigenen Studien als Althistoriker zur Auferstehung. Ursprünglich hatte ich gedacht, die Auferstehung, das ist sicherlich nur eine religiöse Frage oder eine theologische Frage und bin aber verblüfft, wie viel man als Historiker dazu sagen kann. Dann aber drittens unter diesem Stichwort kein Leben aus der Distanz. Es reicht nicht nur, sich die Sachen anzugucken, sondern man muss auch einen Schritt dahin gehen zu dem Jesus, von dem damals mein Freund mir eben sagte, er lebt und man kann mit ihm reden und rechnen. Und das habe ich einmal gemacht in meinem Leben im Gebet und das war der Startpunkt meines Christseins und das hat auch eben solche Krisen wie den Tod meiner Familie auch standgehalten und dafür bin ich sehr dankbar. Oftmals am Ende eines solchen Vortrags empfehle ich den Studenten, da ja Wissenschaft immer heißt, dass man zu den Quellen muss, First-Hand Information, dass man doch das Neue Testament selbst liest, dass man sich nicht auf die Fachlektüre im Spiegel oder im Stern verlässt über Jesus, sondern dass man das Neue Testament selbst liest und sich überlegt, ist das glaubwürdig, was da geschrieben wird? Ist Jesus glaubwürdig? Man muss nicht alles glauben, bevor man anfängt. Ich schlage ja auch nicht die Zeitung auf und sage, ich will jetzt alles glauben, was hier steht. Das muss man gar nicht, sondern man soll nur lesen und sagen, könnte das stimmen. Und das Zweite ist, dass man sich an Leute wendet, die Christen sind, um mit ihnen zu sprechen, was sie weiter tun können, um Jesus näher kennenzulernen. Wenn Sie Musik kennenlernen wollen, gehen Sie ja nicht zu jemandem hin, der sagt, ich hasse Musik. Da werden Sie nicht viel lernen. Sondern gehen Sie zu einem hin, der Musik liebt, der vielleicht sogar Musik gerne spielt, der wird Ihnen weiterhelfen. Und so ist es auch im christlichen Glauben. Sich mit jemandem in der Frage zu unterhalten, der nicht mal glaubt, dass es einen Gott gibt, der wird Ihnen wahrscheinlich nicht so viel weiterhelfen in der Gottesfrage, als jemand, der schon sagt, ich habe Erfahrung gemacht. Und dann schließe ich als drittens immer damit, mit dem, was Paulus in Athen gesagt hat, Gott ist nicht ferne von uns. Daran sollen wir immer denken. Er will, dass die Menschen ihn finden. Da steht alles in Apostelgeschichte 17. Er ist nicht ferne von uns, nur ein Gebet entfernt. Und wir sollen nicht den fernen Gott herbeirufen, wir können den Gott anrufen, der nah ist. Und dann schließe ich generell damit, das mache ich auch heute Morgen, dass ich Ihnen, uns und mir, uns allen immer wünschen, dass wir jeweils die Indizien, mit denen wir es in unserem Leben zu tun haben, richtig einschätzen. Vielen Dank.